Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Katja Bigalke. Und in dieser Weltzeit sind heute Tunesien und Libyen Thema, zwei Transitländer für Flüchtlinge auf ihrem lebensgefährlichen Weg nach Europa. Wobei die Fluchtroute über Tunesien wegen des Bürgerkriegs in Libyen zuletzt an Bedeutung zugenommen hat. Allein in der letzten Woche konnten 70 Menschen aus Tunesien die italienische Insel Lampedusa erreichen. Aber die Flucht gelingt nicht immer. Anfang Juni kamen mehr als 60 Menschen bei einem Bootsunglück vor der tunesischen Küste ums Leben, und eigentlich ständig bergen tunesische Fischer Körper von Ertrunkenen. Sie bemühen sich aber darum, den Toten Würde zu verleihen. Florian Guckelsberger hat mit ihnen gesprochen.
Was machst du hier, mein Kamerad? Ding, ding. Wer brachte dich her durch bösen Verrat? Ding, ding.
Der Zeigefinger von Mohsen Lihideb rutscht Zeile für Zeile hinab, den Worten seines Gedichtes folgend. Konzentriert, als würde er es zum ersten Mal aufsagen, mit gesenktem Kopf, als zöge ihn das Erinnern an die Toten hinab.
Es le bateau qui t'a trahi, ding ding, ou les passeurs de la chair, ding ding.
Ist das das Boot, das dich betrog, ding ding? Oder war's der Schlepper, der dich belog, ding ding?
Comment sont morts les enfants, ding ding, dans les bras de leur maman, ding ding, se regardant les uns les autres, ding ding.
Wie die Kinder in Mütters Armen ertranken, ding ding. Europas Völker den Schleppern danken, ding ding.
Ding ding, das Geräusch, das den verdeckten Leichnam verrät. Knochen gegen Stein. Ein Schädel im Spiel der Brandung schlägt immer wieder gegen die Küstenfelsen. So entdeckt Mohsen die angespülte Leiche, der dieses Gedicht widmet. Mamadou nennt er den Unbekannten. So nennt er all die toten Afrikaner, die er am Strand der südtunesischen Kleinstadt Jerzis findet.
Hier, ich habe gesammelt fast 6.000 Schuhe. Fast 6.000 Schuhe von Flüchtlingen. Und ich habe in diese Schuhe manchmal gefunden, ein bisschen Geld, weil diese Leute waren... Die gehen nach Lampedusa durch das Meer, stecken ihre Geld in die Schuhe. Zum Beispiel die Weste von einem kleinen Kind. Und ich habe es gefunden im Meer mit Schuhe und alle. Ich habe plötzlich die Idee, zum seiner Prozession machen. Und ich habe es so in der Auto gemacht. Mit der Musik sehr stark und alle Leute gucken wie so eine Hochzeit in 10 Uhr morgens. Und ich habe sie gebracht langsam hier bis zum Museum und ein Memorial gemacht für diese Mädchen. Das heißt, das ist alles, was ich kann tun für diese Drama. Ja.
Mohsen hat in Jerzis das Museum des Meeres aufgebaut. In ihm stellt er aus, was er am Strand aufliest. Schuhe und Flaschen, manche mit Briefen darin. Knochen, manche von Menschen. Er kennt den Tod. Von Jerzis aus starten die Boote mit den Flüchtenden, die auf ein besseres Leben in Europa hoffen. Und hierhin, an den Strand, spült das Mittelmeer die Leichen der Ertrunkenen. Ihre Kleider und ihre Knochen. Ganze und halbe Körper.
Für uns Meer war eine Sorte von Hoffnung. Eine Zukunft, eine Sonnenaufgang. Das heißt, Meer ist immer Leben, ist immer... Zum Ernährung auch, zum Überleben auch. Weil ich habe Probleme mit Familie. Ich gehe ins Meer und ich fange Tintenfische und verkaufe. Und das Meer, es war für jeden fast eine sehr schöner Raum von der Zukunft.
Aus Sicht vieler in Tunesien lebender Geflüchteter ist das Meer vor allem eins, die letzte Hürde vor Europa. Zunehmend wagen Menschen von Tunesiens Ostküste aus die Überfahrt. Italien scheint nah. Umso näher, je größer die Verzweiflung. Lampedusa, Pantelleria und Sizilien sind in 6 Stunden mit einem Motorboot zu erreichen. Eine gefährliche Reise. Zuletzt sinkt Anfang Juni ein mit 180 Menschen überladenes Boot. 61 Menschen ertrinken. Nach Angaben der Küstenwache waren sie überwiegend aus Subsahara-Afrika nach Tunesien gekommen. Und die Zahl der Boote nimmt zu. Laut Vereinten Nationen stieg die Zahl der versuchten Überfahrten nach Italien bereits in den ersten 4 Monaten 2020 um das 1,5-fache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Trend, der auch mit dem Krieg im nahen Libyen zusammenhängt.
The current conflict between different parties in Libya creates the conditions for some people to leave.
Der Konflikt in Libyen zwingt die Menschen zur Flucht. Und der einzige Ort, an den sie gelangen können, ist Tunesien. Hier werden sie aufgenommen. Je länger der Konflikt anhält, desto mehr Menschen kommen.
Magoub Mustafa Hassan koordiniert in Südtunesien die Aktivitäten des UN-Flüchtlingshilfswerks. In Jerzis hat das UNHCR bislang nur wenig Personal. Als Hauptquartier dient ein einfaches Haus mit lediglich 2 Stockwerken. Noch gilt das nordafrikanische Land den Vereinten Nationen nicht als Hotspot der Migration. Doch das mag sich ändern. Etwa 3.300 Geflüchtete und Asylsuchende registrierten die Vereinten Nationen 2019. Über 150% mehr als im Vorjahr. Das kleine Land scheint zunächst als Ausweg. Doch Magoub Mustafa Hassan vom UNHCR weiß, wie hart das Leben für die Neuangekommenen auch hier ist.
It's a very small portion that managed to access particular seasonal jobs.
In Südtunesien gelingt es nur wenigen, zumindest saisonale Jobs zu ergattern. Sie helfen bei der Olivenernte, arbeiten in Hotels während der Sommermonate oder in den Fabriken der Region. Selbst Tunesier haben es schwer, Arbeit zu finden. Auf dem Markt gibt es für die Zugezogenen nichts zu holen.
There is no economy to absorb additional populations.
Eine Erfahrung, die auch Salah Zakaria gemacht hat. Der 27-jährige Sudanese lebt in einer UN-Unterkunft im Hinterland von Jerzis. Inmitten eines Olivenhains dient ein alter Stall, umgebaut und renoviert, rund einem Dutzend junger Männer als Unterkunft. An der Wand ein buntes Graffiti, das scharf mit der öden Umgebung kontrastiert. Davor ein vergoldeter Stuhl und eine verlassene Wasserpfeife.
Sometimes I feel myself boring, you know. Sometimes I feel myself worried.
Manchmal bin ich gelangweilt, manchmal bin ich besorgt.
But I don't find there's no way to get out.
Es gibt keinen Ausweg. Wie soll ich hier wegkommen? Ich habe kein Geld, ich habe keine Arbeit. Es gibt keinen Weg.
Still betrachtet der junge Mann eine Gänsefamilie, deren Schnattern die Stille durchschneidet. Schaut auf die Shirts, die in einem Olivenbaum gehängt, von der tunesischen Sonne mehr gebacken, denn getrocknet werden. Ist es hier wirklich besser als in seiner Heimat?
So life in Sudan, it is so difficult for you. When you are even if graduate, you can't able to employ.
Das Leben im Sudan ist so hart. Selbst wenn man einen Abschluss hat, findet man einfach keine Arbeit. Es gibt keine guten Jobs. Es gibt so viele Menschen, die nach der Universität arbeitslos sind, selbst jetzt.
Salah hat große Pläne. Er besucht die Schule, dann die Universität. Plante, Ingenieur zu werden. Doch seiner Familie ging das Geld aus. Und so musste der Junge zurück zu seiner Familie ziehen, Arbeit finden. Er scheitert und erinnert sich an die Geschichten vom guten Leben in Europa. Und so zieht er los, schlägt sich durch den Tschad bis nach Libyen durch. Dort, an der Mittelmeerküste des Landes, nicht weit von Tunesien, lebt Salah einige Monate. Dann wird es zu gefährlich.
Die Leute kämpfen miteinander. Man hört das Gewehrfeuer jeden Tag. Oder Granaten, jeden Tag. In Libyen wird immer geschossen. Auf dem Weg zum Markt kann es sein, dass sie einen erwischen und bestrafen mit ihren Stöcken oder ihren Gewehren.
And also to punish you by their guns, sticks, like this.
Tunesien ist klein. Und so ist auch hier, im Süden, die moderne und vielversprechende Hauptstadt Tunis nicht weit weg. Doch wer durch das Hinterland von Jerzis fährt, der wähnt sich in einem anderen Land. Die Straßen zu den Städten Medinin und Tataouine sind gesäumt mit Zapfstellen, an denen geschmuggeltes Benzin verkauft wird. Davor, danach und eigentlich auch dazwischen immer wieder kleine Kaffeehäuser, deren Stühle gut besetzt sind. Neugierige Blicke folgen Vorbeifahrenden, die das Glück haben, mit einem Ziel durch den Tag zu steuern. Es gucken junge Männer, die auch an Wochentagen nicht in Büro oder Fabrik erwartet werden. Mehr als ein Drittel der 15- bis 24-jährigen Tunesier ist arbeitslos. In ländlichen Gebieten sind es oft noch mehr. In Jerzis, wo Salah seine Weiterreise plant und Mohsen nach Treibgut für sein Museum sucht, da haben sie wenigstens die Touristen. Das nahe Djerba mit seinen stadtteilgroßen Hotelanlagen ist bei europäischen Pauschaltouristen derart beliebt, dass viele Tunesier Deutsch sprechen. Die Interessierteren unter den Gästen fahren mit dem Mietwagen nach Jerzis. Weiße Häuser, Sand, ein Hafen mit Fischerbooten und Tagesfang auf den Speisekarten. Hinter der Küstenstraße gibt es einen Ort, der viel über Jerzis erzählt und den dennoch kaum je ein Gast besucht. den Friedhof des Unbekannten.
Es ist Rosemarie, das ist nur dieses Leute ist bekannt. Wann ist gestorben? Am 27.05.2017.
Das ist Rosemarie. Sie ist die Einzige, die einen Namen hat. Am 27. Mai 2017 ist sie gestorben. Und das Boot wurde einen Tag später gerettet.
Dieses Boot ist vom Libyen raus um Suara.
Sie war tot an Bord. Das Boot kam aus Libyen, aus Suara. Ihr Mann war ebenfalls an Bord. Deshalb wissen wir, dass sie Rosemarie heißt und 28 Jahre alt ist.
Nur dieses Mädchen ist bekannt.
Dieses Mädchen ist bekannt, der Rest nicht. Es sind fast 400 Gräber hier.
Gräber hier. Fast 400 Menschen sind hier beerdigt.
Shamseddin Marsouk steht in einer Brachlandschaft, die zunächst keine Ordnung zu kennen scheint. Dann bleibt das suchende Auge an kleinen Erdhügeln hängen. Darauf vereinzelt Blumen, Bauklötze, Spielzeugautos. Hier, Kilometer von der Küste entfernt, hat der tunesische Fischer den Friedhof des Unbekannten geschaffen. Hier begräbt er die Toten, die das Meer an den Strand von Jerziz getragen hat.
Wenn Gaddafi hat er gesagt, ich mache Europa voll mit Schiffsarien.
Das geht hier schon seit 2003, 2004 so, als Gaddafi Europa gedroht hat, es mit Geflüchteten zu überschwemmen. Nicht erst seit jetzt, aber seit der Revolution 2011 ist es mehr geworden. Wenn ich auf das Meer zwischen Tunesien und Libyen fahre, finde ich nur Tote. Immer.
Manchmal, du kannst nicht arbeiten. Du kommst zurück.
Manchmal kannst du nicht arbeiten, weil du so viel Tod siehst.
Kein Gefühl zum Fangen. Du guckst zu tot.
Shamseddin ist nicht mehr nur Fischer, sondern auch Totengräber. Und so rufen sie ihn, wenn am Strand wieder eine Leiche gefunden wird. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass in der ersten Jahreshälfte 2020 rund 350 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Das Bootsunglück im Juni noch nicht eingerechnet. Die meisten Unfälle werden im zentralen Mittelmeer verzeichnet, vor den Küsten Tunesiens und Libyens, in den Fanggründen der Fischer von Jerziz.
Wenn vom Libyen ist riskant, respektiere ich die Number vom Leute.
Die Fahrt von Libyen aus ist riskant. Da wird einfach ignoriert, dass auf ein Boot nur 20 Leute passen. Da nimmt man doch nicht 40 Menschen mit. Aber es geht diesen kriminellen Milizen nur ums Geld. Früher gab es Holzboote, heute sind es nur noch Schlauchboote, 10 Meter, 12 Meter mit 90 Personen. Wie soll das gehen?
Mit 90 oder 80 Personen da drin. Wie geht?
Fragen, die sich auch Hella Kanakan stellt. Die Studentin lebt in der Hauptstadt Tunis und engagiert sich bei Watch the Met Alarm Phone, einer NGO, die eine Hotline für in Seenot geratene Menschen betreibt. Keine einfache Aufgabe.
We pick up the phone. He's have enough information about the boat.
Wir nehmen ein Telefonat entgegen und versuchen erst einmal alle nötigen Informationen abzufragen. Dann rufen wir die Behörden an, senden ihnen E-Mails. Manchmal ist das richtig hart, wenn du weißt, dass Menschen seit Stunden hilflos über das Meer treiben und auf Hilfe warten. Sie stellen Fragen, weinen. Manchmal sind sie aber auch ganz ruhig.
It's a hard task.
Die Dringlichkeit dieser Situation scheint bei den Behörden nicht immer anzukommen. Die Aktivisten machen oft die Erfahrung, dass Beamte in allen Ländern des Mittelmeers behäbig auf eingehende Notrufe reagieren. Doch Hella berichtet noch von einer anderen Entwicklung. Zunehmend zieht es auch Tunesier selbst nach Europa. Laut UNHCR kamen im vergangenen Jahr rund 100.000 Migranten und Asylsuchende in die EU. Tunesien war der Statistik zufolge das sechsthäufigste Herkunftsland. In Italien stellten Tunesier das mit Abstand größte Kontingent. Selbst studierte Tunesier haben es schwer, einen guten Job zu finden. Die Menschen klagen über Korruption, Inflation und haben ein Jahrzehnt nach der Revolution zu oft das Gefühl, nicht gehört zu werden.
They try. They have nothing to lose here, so they try.
Man versucht sein Glück. Sie haben ja nichts zu verlieren und sagen, das ist meine letzte Chance. Ob es nun klappt oder nicht, ich muss es zumindest versuchen. Selbst die, die abgeschoben werden, versuchen es erneut. Und nochmal.
Auch Shamseddin Marsouk glaubt nicht, dass sich Europa einfach seiner Verantwortung entziehen kann. Denn so viele Menschen er auf seinem Friedhof des Unbekannten in Jerziz auch begraben hat, weiß er doch aus erster Hand, wie stark Europas Anziehungskraft ist. Seine beiden Söhne leben mittlerweile dort. Nachts haben sie sich aus dem Haus ihres Vaters geschlichen und sind in eines der Boote gestiegen.
Dieses Problem vom Immigration, das ist wie ein Virus.
Das Problem mit der Migration ist wie ein Virus, wie eine Krankheit. Alle wollen nur noch nach Europa. Die Jungen sagen, in Europa gibt es Demokratie, es gibt Menschenrechte, Hilfe und was zum Essen. Aber hier gibt es nichts. Das ist der Unterschied.
Aber hier hast du kein Essen zu Hause. Das ist der Unterschied.
Er steht jetzt vor einem der Gräber. Es ist nur ein kleiner Hügel. Wer hier begraben liegt, kann nicht alt geworden sein.
Das ist ein kleiner Kind, 5 Jahre alt.
Traurige Eindrücke aus Tunesien, eingesammelt von Florian Guckelsberger. Und obwohl Missbrauch und Gewalt in Libyen zuletzt immer mehr Geflüchtete dazu gedrängt haben, in Tunesien Schutz zu suchen, versuchen nach wie vor auch viele Migrantinnen, über Libyen nach Europa zu gelangen. Immer wieder werden in Seenot geratene Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Derzeit wartet das Rettungsschiff Ocean Viking mit 180 Flüchtlingen aus Libyen an Bord auf das Einlaufen in einen Hafen in Italien oder Malta. Warum dieser Fluchtweg trotz Bürgerkrieg und Misshandlungen vor Ort nach wie vor gewählt wird, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin für die Region, Anna Almeling, gesprochen.
Ja, und das macht eben auch deutlich, wie verzweifelt die Menschen sind, die sich über das Mittelmeer auf den Weg machen wollen nach Europa. Also die meisten von ihnen sind ja Menschen aus afrikanischen Ländern, aus dem Sudan zum Beispiel, und haben schon eine sehr, sehr lange Reise hinter sich, wenn sie in Libyen dann ankommen. Aber Libyen ist ja eben nicht ihr Ziel. Also Libyen ist ein Zwischenstopp. Viele Migranten und Flüchtlinge arbeiten dort erstmal als Tagelöhner, um wieder etwas Geld zu verdienen, um sich dann eben die Flucht nach Europa leisten zu können. Und viele Flüchtlinge leben in Libyen unter Bedingungen, die können wir uns kaum vorstellen. Also manche in Lagerhallen oder in Baracken, ohne Zugang zu fließendem Wasser, ohne Unterstützung von Hilfsorganisationen, die teilweise eben auch überfordert sind. Einerseits von der Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die sich in Libyen aufhalten, und andererseits, weil die Situation in Libyen natürlich alles andere als sicher ist. Also das vergangene Jahr über gab es vor allem in und um die Hauptstadt Tripolis Gefechte, viele Gefechte zwischen Einheiten der international anerkannten Regierung und Milizen, die für Khalifa Haftar kämpfen, also für einen Milizenführer, der im Prinzip ganz Libyen unter seine Kontrolle bringen will. Der ist allerdings mit seiner Offensive auf Tripolis gerade gescheitert. Aber die Kämpfe um diese Hauptstadt haben die Situation in Libyen noch einmal sehr verschlimmert. Und die meisten Migranten, die wollen weiter nach Europa, obwohl sie wissen, wie gefährlich die Überfahrt ist, wie gefährlich es ist, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Und obwohl sie wissen, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Aber sie haben eben oft auch das Gefühl, dass sie gar nicht mehr viel zu verlieren haben.
Die Bürgerkriegssituation in Libyen, die ist ja nicht nur gefährlich und bedrohlich, sondern sie ist vor allen Dingen auch total unübersichtlich. Es gibt viele internationale Kräfte, die bei diesen Auseinandersetzungen vor Ort zwischen diesem General Khalifa Haftar und der international anerkannten Regierung in Tripolis mitmischen. Da spielt unter anderem die Türkei und Russland eine Rolle, aber auch Frankreich spielt so eine merkwürdige Doppelrolle. Wer unterstützt hier denn wen in dem Konflikt und wie lassen sich diese Allianzen überhaupt begründen?
Ja, also auf der einen Seite, Sie haben es schon angesprochen, haben wir die international anerkannte Regierung. Die wurde 2015, also vor 5 Jahren, mit Hilfe der Vereinten Nationen gebildet und hat ihren Sitz in Tripolis. Aber diese international anerkannte Regierung, die gilt als sehr schwach. Und sie hat vor allem einen sehr, sehr einflussreichen Gegner, den Sie auch schon angesprochen haben, Khalifa Haftar. Der war General unter Muammar al-Gaddafi, hat sich dann aber von ihm losgesagt und einige Jahre in den USA gelebt, bevor er dann 2011 wieder zurückgekommen ist im Zuge des Volksaufstandes nach Libyen und gegen Gaddafi gekämpft hat. Und später, also nach Bildung der international anerkannten Regierung, hat er dann auch gegen diese Regierung gekämpft, weil er offenbar selber die Macht übernehmen will in Libyen. Manche sagen auch, dass er ein zweiter Gaddafi werden will, also einfach selber bestimmen will über dieses Land. Und Khalifa Haftar bekommt Unterstützung, also vom Nachbarland Ägypten und von den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel, weil die beiden Länder überzeugt sind, dass nur er wirklich entschieden gegen die Moslembrüder und andere Islamisten vorgehen kann. Auf der anderen Seite bekommt die international anerkannte Regierung in Tripolis, die ja als schwach gilt, auch Hilfe, vor allem von Katar und aus der Türkei. Und das heißt, der Bürgerkrieg in Libyen ist eine Art Stellvertreterkrieg, in der sich auf der einen Seite die Emirate und Ägypten und auf der anderen Seite Katar und die Türkei bekämpfen, auf libyschem Boden. Und solche Stellvertreterkriege gibt es auch in anderen Ländern des Nahen Ostens, also wo sich ähnliche Allianzen gegenüberstehen. Katar und die Türkei stehen den Moslembrüdern nahe, Ägypten und die Emirate bekämpfen sie und das in mehreren Ländern der Region.
Diese polarisierte Situation in Libyen, die führt ja mittlerweile auch dazu, dass es zwar keine offiziellen, aber doch de facto als solche agierende Doppelstrukturen irgendwie im Land gibt. Also es gibt irgendwie zwei Parlamente, offensichtlich auch zwei Zentralbanken und irgendwie auch zwei ja, sogenannte Sicherheitsapparate. Da fragt man sich ja natürlich, wie dieses Land eigentlich überhaupt noch funktionieren kann, wenn da quasi über nichts eine Hoheit herrscht. Wie geht denn das?
Ja, das funktioniert auch nicht besonders gut. Und es zeigt ja vor allem eins, wie gespalten Libyen tatsächlich ist. Also es gibt diese beiden großen Konfliktparteien, also die international anerkannte Regierung und die Anhänger von Khalifa Haftar. Und diese beiden Konfliktparteien werden innerhalb Libyens unterstützt von vielen, vielen unterschiedlichen Milizen, die früher mal gegen Gaddafi gekämpft haben, um ihn zu stürzen, inzwischen aber vor allem sich gegenseitig bekämpfen und manchmal auch die Seite wechseln. Also je nachdem, welche Konfliktpartei gerade besser zahlt, zum Beispiel. Es gibt also zwei Parlamente, weil sich die Parteien nicht auf ein Parlament einigen konnten. Es gibt verschiedene Sicherheitsapparate, weil die einen für die eine Seite und die anderen für die andere Seite arbeiten. Dazu muss man allerdings wissen, dass die staatlichen Institutionen in Libyen auch unter Gaddafi schon nicht besonders ausgeprägt waren. Also alles, was seiner Macht hätte gefährlich werden können, das hat er einfach aus dem Weg geräumt oder hat es gar nicht erst entstehen lassen. Und das unterscheidet Libyen eben auch von anderen Ländern in der arabischen Welt, von Tunesien und von Ägypten zum Beispiel. Also da waren und sind die staatlichen Institutionen viel einflussreicher. Aber die international anerkannte Regierung in Tripolis, die ist nun mal sehr schwach. Und deshalb entstehen Parallelinstitutionen, die aber auch nur einen begrenzten Einfluss haben. Vor allem aber auch nur eine begrenzte Legitimation haben.
Bei dem Krieg geht es auf der einen Seite um Machteinfluss, das haben wir jetzt ja gerade besprochen, aber natürlich auch um Ressourcen, um Öl und um Gas, das Libyen ja in Massen besitzt. Wer verfolgt denn hier welche Interessen und mit welchen Mitteln werden diese Interessen dann vor Ort durchgesetzt?
Ja, also wer die Öl- und Gasvorkommen in Libyen kontrolliert, der kann die eigenen Interessen durchsetzen. Der Staat ist nämlich darauf angewiesen, also auf die Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung, weil die, also zumindest Schätzungen zufolge, ungefähr 85% der Staatseinnahmen ausmachen. Und das ist ein Grund, warum Khalifa Haftar den Osten des Landes unter seine Kontrolle gebracht hat. Denn dort befinden sich eben viele Ölfelder. Aber eben auch die ausländischen Player, die haben auch Interesse an diesen Ressourcen in Libyen. Die Türkei zum Beispiel hat die international anerkannte Regierung in den vergangenen Monaten verstärkt mit Waffen und Söldnern unterstützt im Kampf gegen Khalifa Haftar. Denn die verspricht sich, als Gegenzug Erdgasvorkommen im Mittelmeer erschließen zu können. Und das gefällt natürlich der ägyptischen Regierung wieder überhaupt nicht. Ägypten ist ja das direkte Nachbarland von Libyen, grenzt an den Teil Libyens, der von Khalifa Haftar kontrolliert wird. Und Präsident Sisi hat die ägyptische Armee jetzt vor kurzem erstmals darauf eingestimmt, auf einen möglichen Kriegseinsatz in Libyen.
Also irgendwie bekommt man so den Eindruck, als würde dieses Land, als würde Libyen im internationalen Kontext eigentlich nur noch so als eine Art Beute wahrgenommen. Also als so ein Markt, auf dem sich jeder so frei bedienen kann, wie es ihm irgendwie passt. Etliche Staaten, auch Deutschland unter anderem, verkaufen indirekt über andere Staaten Kriegsgerät, schicken Söldner an beide Kriegsparteien und heizen damit den Konflikt an, der das Ganze so schön unübersichtlich hält. Und auf der anderen Seite teilt man sich mal eben so den Zugriff auf die Ressourcen des Landes auf. Man hat irgendwie ein bisschen den Eindruck, solange das Öl noch fließt, wird dieser Konflikt einfach gar kein Ende nehmen. Welches Szenario sehen Sie denn für dieses Land?
Das hängt vor allem von den ausländischen Mächten ab, die in Libyen mitmischen, meiner Meinung nach. Also die Vereinten Nationen haben ja ein Waffenembargo gegen Libyen verhängt. Aber beide Seiten, sowohl die international anerkannte Regierung als auch Khalifa Haftar, erhalten Waffenlieferungen aus dem Ausland und Unterstützung von Söldnern. Und dagegen kann bislang eben auch die EU-Überwachungsmission Irini im Mittelmeer nichts machen. Also, wenn sich die ausländischen Player an ihre eigenen Zusagen halten würden und eben keine Waffen und Söldner mehr nach Libyen liefern würden, dann wäre meiner Meinung nach ein erster großer und wirklich wichtiger Schritt geschafft. Aber das ist zurzeit leider überhaupt nicht in Sicht. Im Gegenteil, da wird der Ton gerade immer schriller, weil jeder seine eigenen Interessen durchsetzen will und möglichst viel von der Beute abbekommen möchte.
So die Einschätzung von unserer Korrespondentin Anna Almeling zur aktuellen Situation in Libyen. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie im Übrigen auch auf allen gängigen Podcatchern abonnieren können. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.